Herzlich willkommen zu Trauma at Work, der einzige Podcast im Dachli-Raum, der Traumakompetenz in die Führungsetagen bringt. Für Leader, die Wertschätzung und Wachstum in ihrem Team fördern wollen. Und hier ist deine Gastgeberin, Ivana Schaaf.
Herzlich willkommen zum Trauma at Work Podcast. Ich begrüße ganz besonders meinen heutigen Gesprächspartner, Pater Anselm Grün. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Sie sind Benediktinermönch der Abtei Münster-Schwarzach in der Nähe von Würzburg. Und das ist ein Benediktinerkloster, das jährlich Hunderttausende Menschen anzieht, die dort Inspiration und Begegnung finden. Und Sie waren bereits mit 13 dort Internatsschüler. Und das sollte ja eine lange Verbindung werden. Mit 19 Jahren traten Sie in die Abtei ein und heute blicken Sie auf 61 Klosterjahre zurück. Das ist eine beeindruckende Lebensspur. Und als promovierter Theologe haben Sie zudem auch noch Betriebswirtschaft studiert und lange Jahre waren Sie auch für den Wirtschaftsbetrieb der Abtei verantwortlich. Sie geben regelmäßig Kurse und benediktinische Führungsseminare und Sie schreiben jede Menge Bücher. Insgesamt sind das jetzt schon über 300 und die werden auch millionenfach gelesen auf der Welt in 30 Sprachen. Und einem werden wir uns heute ja ganz besonders widmen, aber vorher würde ich gerne noch von Ihnen wissen, gibt es ein Seminar, das Sie ganz besonders mögen?
Gut, ich halte gerne Führungsseminare, einmal Führen mit Werten und das andere Führen heißt Leben wecken, weil das ist für mich ein wichtiges Bild, dass wir nicht die Menschen den Zahlen unterordnen, sondern dass wir in den Menschen Leben wecken, dann tut es auch der Firma gut.
Fällt mir gerade auf, dass das auch genau die zwei Bücher sind, die ich von Ihnen besitze. Also das war sozusagen meine Führungsbibel, dass Menschen führen, Leben wecken. Und heute sprechen wir ja auch über ein etwas anderes Thema. Sie haben es schon angesprochen, Sie sind ein gefragter Vortragsredner in unterschiedlichsten Organisationen, im Wirtschaftsbereich, in Ministerien, in sozialen Unternehmen und Organisationen. Und das ist auch unser Begegnungspunkt. Da durfte ich Sie einmal kennenlernen und unsere persönliche Begegnung im Herbst 2022 im Rahmen meiner Ausbildung zur Systemaufstellerin beim Team Benedikt in Würzburg. Das war auch so für mich ein Inspirationspunkt, den Trauma at Work Podcast zu starten. Denn dort haben Sie einen Vortrag gehalten zum Thema Vaterwunden und Mutterwunden und ich war danach noch mehr überzeugt, dass sich Menschen, die andere Menschen führen, ihren Wunden widmen sollten. Also ich habe da, wenn ich das mit dem Buchtitel in Verbindung bringen darf, so ein Stück weit eine wichtige Aufgabe auf meiner Lebensspur entdeckt. Und jetzt möchte ich ganz kurz noch die Gelegenheit nutzen, beim Stichwort Team Benedikt, dass ich einmal kurz zwei ganz wunderbaren Frauen noch danke, und zwar der Eva Müller und der Monika Kilb. Also Eva, falls du das hörst, hier dann noch einmal ein ganz, ganz herzliches Danke an dich, dass du die Verbindung mit Pater Anselm ermöglicht hast. Und Monika, auch danke für deine Unterstützung. Ja, ich hatte es schon gesagt, also in unserem Gespräch heute schauen wir uns ein Buch, das die Grundlage auch für den Vortrag war. Finde deine Lebensspur, die Wunden der Kindheit heilen, psychologische und spirituelle Impulse. Und das haben Sie zusammen mit Maria Magdalena Robben geschrieben. Ja, Vater- und Mutterwunden sind in der Arbeitswelt allgegenwärtig. Und da würde ich doch gerne einmal von Ihnen wissen, was verstehen Sie denn unter einer Wunde der Kindheit?
Gut, wichtig ist bei den Wunden der Kindheit, dass wir keine Anklagen machen und sagen, der Vater ist schuld, die Mutter ist schuld, sondern auch in der Bibel gibt es ja diese Geschichten, wo Söhne und Töchter geheilt werden. Da gibt Jesus auch nie die Schuld dem Vater, der Mutter, sondern es gibt Verwicklungen. Und so gibt's einfach, ob wir wollen oder nicht, immer Wunden. Vaterwunde zum Beispiel beim Sohn ist die anders als bei der Tochter. Beim Sohn ist, dass der Vater zum Beispiel sein Bild dem Sohn überstülpt, das soll genauso werden wie er. Und wenn er aber anders sich entwickelt, dann kann er ihn nicht haben, dann lehnt er ihn ab. Oder manche Väter sind eben sehr hart gegenüber den Söhnen, schlagen sie, machen sie klein, lassen sie sich richtig loskommen. Oder eine Vaterwunde ist, wenn der Vater abwesend ist, wenn er einfach fehlt, wenn er den Rücken nicht stärkt. Und das ist ja gerade bei Führungskräften wichtig, wenn der Vater hat die Aufgabe, den Rücken zu stärken. Und wenn jemand diese Vaterwunde hat oder zu wenig väterliche Energie, dann tut er sich schwer mit Entscheidungen, mit Konflikten, dann ist er konfliktscheu und entscheidungsschwach. Und deswegen muss ich dann schauen, was ist da meine Vaterwunde und wie kann die heilen, dass ich dann doch lerne, Konflikte besser durchzustehen.
Wir haben es jetzt gerade schon angesprochen. Sie unterscheiden jetzt in dem Buch schön auch in diese gleichgeschlechtlichen Beziehungen zwischen Mutter und Tochter, Vater und Sohn, aber auch in die gegengeschlechtlichen Beziehungen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. So von den Vaterwunden haben wir jetzt schon etwas gehört. Also es muss nicht immer das, also da, es kann auch das ganz Subtile sein, was sich da zeigen kann. Das haben wir jetzt gerade auch gehört. Und wie ist es, wie unterscheidet sich die Mutterwunde davon?
Ich habe vorhin von der Vaterwunde des Sohnes gesprochen.
Stimmt, es gibt noch die Vaterwunde für die Tochter.
Entweder, dass der Vater zum Beispiel Probleme hat mit Frauen, dann wird er die Mutter entwerten und auch die Tochter als Frau entwerten, dann kann sie ihre trauliche Identität nicht finden. Oder umgekehrt, der Vater nimmt die Tochter als Vertraute gegenüber der Mutter, schimpft, wie schlecht die Mutter ist, und dann bekommt die Tochter einfach Schwierigkeiten, weiß gar nicht, soll sie ihrem Gefühl trauen. Oder das Schlimmste ist natürlich der emotionale Missbrauch, dass der Vater die Tochter an sich bindet, emotional, oder noch schlimmer natürlich der sexuelle Missbrauch. Das ist natürlich die tiefste Vaterwunde der Tochter. Die Mutterwunde des Sohnes ist auch wieder anders als bei der Mutterwunde der Tochter. Beim Sohn ist es entweder, dass die Mutter auch zu wenig Zuwendung hat oder sich nicht keine Gefühle zeigen kann, zum Beispiel selber beschäftigt ist mit ihrer eigenen Rolle. Oder natürlich auch, dass sie den Sohn als Prinzen nehmen kann, als Vertrauten. Wenn die Beziehung zum Mann schlecht ist, dann nimmt sie den Sohn, und das tut ihm so nicht gut, weil dann wird er verherrlicht und kann dann später mit anderen Menschen nicht gut umgehen in der Schule, im Kindergarten, weil er ja nicht überall der Prinz sein kann. Oder natürlich ist dann manchmal auch, wenn die Mutter Probleme hat mit Männern, dass sie den Sohn als Mann entwertet und irgendwo nicht ganz ernst nimmt. Und aber die größte Mutterwunde ist natürlich, dass er zu wenig Liebe erfährt, dass er keine Geborgenheit hat. Oder wenn die Mutter sehr ängstlich ist, so sehr eng, so sehr zwanghaft, dann färbt sich das auf den Sohn ab. Bei der Tochter ist ähnlich. Entweder hat die Mutter, kann ihre Mutterrolle, ihre Frauenrolle nicht richtig annehmen, dann vermittelt sie auch der Tochter ein negatives Frauenbild, nichts wert, oder Grundmisstrauen gegen den Mann. Oder wenn sie die Tochter als Vertraute nimmt und dem erzählt, wie schlimm der Mann ist, dann verwirrt sie die Gefühle der Tochter, weil sie einfach dann, die Tochter kann ihrem Gefühl nicht mehr trauen, kann ich überhaupt Mann trauen. Ich sehe meinen Vater positiv, aber die Mutter sagt, wie schlimmer ist, also kann ich überhaupt den Männern noch vertrauen. Das sind so einige Mutterwunden, natürlich auch da, wenn die Märchen erzählen, ist ja auch Schneewittchen zum Beispiel, wenn die Mutter rivalisiert mit der Tochter, weil die Tochter intelligenter ist oder schöner ist, dann wird die Tochter klein machen.
Jetzt haben wir schon so, also wirklich sehr viele Thematiken gehört. Also ich weiß gar nicht, ob ich die sortiert bekomme, aber so von einem zu viel oder zu wenig an Liebe oder Zuneigung, dann dieses dieses Verlassenwerden, dieses Gefühl von ich werde verlassen. Das Gefühl der Aggression ist ein wichtiger Punkt. Dann, was hatten wir noch? Grenzüberschreitungen. Und das hatten Sie jetzt gerade auch nochmal angesprochen mit dem Überfordern sozusagen.
Ja, also viele Verletzungen haben ja nicht unbedingt mit dem Fehlverhalten der Eltern zu tun, zum Beispiel das verlassene Kind, wenn das Kind ganz früh ins Krankenhaus musste und damals konnten die Eltern nicht besuchen oder nur durch die Glaswand, dann ist natürlich das Kind richtig verlassen und erlebt sich dann natürlich auch in der Firma oft, wenn es entlassen wird zum Beispiel, kommt das alte Verlassenheitsgefühl wieder hoch oder zu übersehen werden, die Tochter sieht sich zum Vater übersehen und reagiert sie eben auch, dass mit der Chef übersieht oder die Chefin übersieht oder sie meint, sie müsste sich durch Leistung beweisen, damit der Vater mich endlich sieht. Also es gibt dann ganz bestimmte Verhaltensweisen auch.
Das ist eine von diesen Töchterrollen, die Leistungstochter. Da erinnere ich mich gut dran, im Übrigen ohne, dass sie es wissen, weil wir darüber ja noch nie gesprochen haben. Dieses Postgeburtsthema, also dieses Thema im Krankenhaus in so einem Glaskasten zu liegen, das ist tatsächlich auch meines. Das konnten sie nicht wissen, aber es ist tatsächlich so. Also ich bin zur Leistungstochter geworden, ohne dass irgendjemand quasi wirklich dafür letztendlich, ja, wie soll ich das sagen, in dem Sinne wirklich verantwortlich war. Ne? Also es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie Schuldzuweisung zu machen, sondern es geht ja dann darum, irgendwann selber Verantwortung dafür zu übernehmen. Das, finde ich, ist auch sehr gut in dem Buch dargestellt.
Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten, mit diesen Wunden umzugehen. Das eine ist das überhaupt wahrnehmen, erkennen, dass die Wunde hat. Und da gibt es eben verschiedene, das verlassene Kind, das übersehene Kind. Was ich ganz häufig erlebe, auch bei Führungskräften zum Beispiel, das nicht genügende Kind. Ich genüge nicht den Erwartungen der Eltern, genüge nicht den Erwartungen der Lehrer. Ich bin nicht gut genug als Vater, als Mutter. Ich bin nicht gut genug als Führungskraft. Und dann führt es endlich entweder dazu, dass man extrem leistet wieder, um sich beweisen, dass ich doch gut bin, oder dass man extrem empfindlich ist gegenüber Kritik, weil ich dann, ich bin nicht gut genug. Ich möchte nur ein Beispiel erzählen. Ein Mann erzählte mir, seine Frau hat ihn gebeten, im Keller was zu reparieren. Das hat er gemacht. Und die Frau hat nur ganz vorsichtig gefragt, warum hast du es so gemacht? Und da ist der Mann explodiert. Nie bin ich gut genug für dich, nie kann ich dich zufriedenstellen. Und da ist eben wichtig, wie gehe ich um mit diesen Wunden? Da ist wichtig, verstehen statt bewerten. Der Mann soll sich verstehen, der ärgert sich ja selber, dass er so explodiert und sagt, ich bin unmöglich. Verstehen, und auch die Frau muss den Mann verstehen, oder der Firma ist natürlich genauso, verstehen, warum der andere so schwierig reagiert. Das heißt nicht, dass man das immer belässt, sondern nur wenn ich erkenne, was das Problem ist, kann ich langsam wachsen, muss ich der Wunde mich mal stellen und sagen, ja, das hat wehgetan, dieses Gefühl, nicht genügend zu sein. Ich muss dann mich selber umarmen und sagen, ich bin gut genug, es ist gut so, wie ich bin.
Ja, das liebevolle Annehmen, das ist ja tatsächlich einer der schwierigsten Punkte, das Erkennen zuerst einmal, ja. Also dafür muss ich, glaube ich, schon ziemlich viele Situationen erlebt haben und irgendwann feststellen, Moment mal, hoppala, ich stolper hier immer über ein ähnliches Gefühl, und dann forscht man danach, wo hat das Gefühl den Ursprung?
Ja, klar, wenn Sigmund Freud spricht ja vom Wiederholungszwang, wenn wir die ursprüngliche Wunde nicht wahrnehmen, dann wiederholen wir das. Zum Beispiel eine Frau erzählte mir, sie gerät immer an Männern, die sie verletzen, die sie entwerten als Frau. Und sie hat gesagt, es ist wie ein Fluch für sie. Und ich habe gesagt, bis in der Kindheit waren, der Vater hat eben die Mutter als Frau entwertet und sie als Tochter. Und weil ich muss mich dieser Wunde stellen, irgendwie aushalten, die Frage, wie geschieht das, indem ich es einfach mal wahrnehme, den Schmerz einmal spüre. Sonst wiederhole ich das immer. Und nur dann, wenn ich mich der Wunde stelle, kann ich vielleicht offener sein, auch für Männer, die mir gut tun.
Ja, und das bleibt natürlich eben nicht nur im Privaten. Also das haben wir eben schon auch an einem Beispiel gehört, dass sich das natürlich dann auch in Beziehungskontexten in Unternehmen sehr stark zeigt. Also vor allen Dingen in dem Verhältnis von Führungskraft zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Ja, nicht nur die Wunden, sondern auch die Erfahrungen. Zum Beispiel, wenn der Sohn oder die Tochter, wenn Vater es autoritär erfahren hat, dann projiziert er diesen autoritären Vater auf den Chef. Oder wenn die Mutter vielleicht zu bemutternd war, zu vereinnahmend, dann projiziert man dieses Mutterbild auf die Chefin. Oder umgekehrt, natürlich, es gibt nicht nur die Mutter- und Vaterwunden, sondern auch die Geschwisterwunden. Das hängt natürlich auch mit den Eltern zusammen. Wenn der Bruder vorgezogen worden ist, mir gegenüber, entweder als Schwester oder als Bruder, dann habe ich das Gefühl, der Kollege wird ständig vorgezogen, ich komme immer zu kurz, oder der Tochter, die Kollegin wird vorgezogen. Man sieht eben den vorgezogenen Bruder, oder man sieht jemanden, kritischen Mitarbeiter, immer den nörgelnden Bruder oder den entwertenden Bruder oder die kontrollierende Tochter oder wie auch immer. Man projiziert einfach die Erfahrungen in der Familie, sowohl Vater- und Mutter-Erfahrungen, und die Vater- und Mutter-Erfahrungen prägen sich ja auch auf die Geschwister-Erfahrungen ein, weil manchmal sind die Mütter ja auch oder die Eltern schuld, dass wenn zu sehr einer vorgezogen wird, dass der dann auch Probleme damit hat.
Und sowas spiegelt sich dann auch wieder im Alltag, auch im Umgang mit Kollegen natürlich wieder.
Ja, und dann ist eben wichtig, immer wenn einer extrem reagiert, versuchen zu verstehen und nicht sofort zu bewerten, der ist komisch, sondern es hat immer einen Grund, wenn jemand so reagiert. Und dann kann man versuchen, den Grund zu erforschen und daran zu arbeiten.
Würden Sie sagen, dass jemand, der sich selbst mit seinen Wunden auseinandergesetzt hat, dafür offener ist?
Ja, auf jeden Fall. Ist offener ist sensibler. Die Wunde wird nicht sofort weg sein, aber er wird sich nicht beschimpfen, wenn er wieder mal so reagiert und sagt, ja, da ist doch was. Und da wenn wir so eine Übung, dann dieses verletzte Kind umarmen, ja. Weil das verletzte Kind schreit immer auf, wenn ich in ähnlicher Weise verletzt werde, wenn ich übersehen werde. Oder zum Beispiel das kontrollierte Kind, wenn der Vater die Tochter ständig kontrolliert, dann erlebt die Frau dann später jede Frage als Kontrollfrage. Auch die ganz harmlose Frage, wie war das? Oder hast du das schon erlebt? Was hast du erlebt? Sofort jede Frage als Kontrollfrage. Und deswegen werden unsere Beziehungen der Familie, in der Firma immer auch verfälscht oder getrübt durch diese Mutterwunden, Vaterwunden und eben ja die Erlebnisse, die wir hatten.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt trotzdem nochmal so sehr wichtig ist, wie ich das für mich selber im Führungsalltag gut reflektieren kann, ob ich da aus einer Wunde herausführe oder ob ich tatsächlich aus einer inneren Klarheit und Freiheit führe?
Ja, erst einmal, wenn ich anfange zu führen, sind die Wunden nicht alle weg. Also ich lerne ja auch beim Führen überhaupt meine Wunden. Wenn ich als Führungskraft empfindlich reagiere, dann ist es eine Chance, da genau hinzuschauen, warum reagiere ich da empfindlich. Ist da eben eine alte Wunde oder projiziere ich da etwas auf den Mitarbeiter? und dann kann ich daran arbeiten.
Und in diesem Buch wählen Sie ja so diesen Ansatz, wir haben es eben gehört, über die biblischen Geschichten und auch über die Märchen. Und da ist ein Beispiel drin von einer biblischen Beziehungsgeschichte, und zwar von der Heilung des besessenen Jungen. Und da ist es sehr anschaulich. Also da haben Sie so ein schönes Beispiel, wie das dann auch ganz praktisch bei einer Führungskraft, die als Kind ja offenbar von ihrem Vater geschlagen wurde, dass dort eine Reflexion stattfinden konnte, also über diese Bibelgeschichte und diese unterdrückte Aggression gut reflektiert werden konnte. Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen.
Ja, interessant ist, also es gibt in der Bibel die vier Beziehungsgeschichten: Vater-Tochter, Vater-Sohn, Mutter-Tochter, Mutter-Sohn. Und diese Vater-Sohn, da ist der Sohn, der wälzt sich am Boden, hat Anfälle, man könnte sagen, das ist eine Epilepsie, aber das, dann würden wir das als vergangene Krankheit sehen. Aber es ist ein Bild für uns. Offensichtlich hat er keinen Raum, einem Vater Aggressionen zu zeigen. Vielleicht, weil er geschlagen worden ist oder weil er unterdrückt worden ist. Die einzige Weise, seine Aggressionen zu zeigen, war nonverbal, indem er sich auf den Boden gewälzt hat und mit den Zähnen geknirscht hat. Und der Vater war aber nicht einfach böse, sondern der hat wahrscheinlich auch nicht gemerkt, der war ja auch hilflos. Und er kommt zu Jesus und erzählt ihm. Und Jesus macht gleichsam eine Anamnese. Er sagt, wie lange hat er das schon? Und der Vater erzählt ihm, sagt Kindheit an, der Dämon, der wollte ihn ins Feuer, ins Wasser werfen und umbringen. Das sind ja auch Bilder. Wasser ist das Unbewusste. Der Sohn war abgeschnitten oder indem er nicht seine Gefühle zeigen konnte, haben das Unbewusste ihn überschwemmt. Oder Feuer ist ein Zeichen von Aggressionen. Wenn da kein guter Umgang mit Aggression ist, dann kann es explodieren. Und der Vater sagt dann zu Jesus, wenn du kannst, hilf uns. Und Jesus sagt, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Und dann sagt der Vater in dem Augenblick, ich hilf meinem Unglauben. Also er spürt, er hat an so einen Sohn nicht geglaubt. Also nicht an Gott geglaubt, nicht geglaubt, sondern er hat einen Sohn nicht geglaubt. Also in dem Augenblick ist gleichsam die Heilung des Vaters. Also er sieht ein, ja, ich habe nicht geglaubt, ich möchte glauben. Ich möchte an meinen Sohn glauben. Aber der Sohn hat sich natürlich auch festgelegt auf sein Verhalten. Der hat ja auch ein Machtmittel gehabt über den Vater. Er hat gleichsam, konnte nicht auf der gleichen Augenhöhe die Aggression zeigen, sondern indem er da sich am Boden gewälzt hat, hat den Vater in die Hilflosigkeit hineingeschickt. Und der Vater wollte ihm helfen, aber er war ohnmächtig. Und deswegen muss auch der Sohn verwandelt werden. Und Jesus fiel diesem Geist voraus. Also dieses Muster muss ausbauen, dass eben diese Methode, ich habe meinen Vater auch in der Hand, ja, indem ich so krank spiele, mache ich ihn hilflos, dann ist gleichsam eine Rache für das, was der Vater mir angetan hat. Und beide müssen geheilt werden. Und deswegen fährt der Sohn aus, also fährt der Dämon aus dem Sohn aus, der ist wie tot, muss gleichsam neu geboren werden. Der Vater, der Jesus nimmt ihn in der Hand, richtet ihn auf, macht Auferstehung, steht in ein neues Leben auf und dann kann auch die Beziehung zum Vater gut sein. Es ist erstaunlich, wie viel Weisheit in diesen Beziehungsgeschichten in der Bibel ist. Also man könnte sagen, Jesus war der erste Familientherapeut, der nie nur den Sohn behandelt hat, sondern immer auch den Vater und die Mutter. Und interessant ist, bei beiden Vatergeschichten ist das Thema Vertrauen, Angst und Vertrauen. Der Vater, das darf man vielleicht nicht allgemein sagen, aber manche haben eben, wollen gerne auch die Kinder kontrollieren, so wie die Firma kontrolliert. Und da müssen sie loslassen, vertrauen, dass die ihren Weg gehen. Ich kann nicht alles formen bei der Tochter oder beim Sohn.
Hm.
Bei der Mutter ist die Heilung die Abgrenzung. Achte auch auf dich selber. Also du musst nicht, bist nicht für alles verantwortlich. Achte auch auf dich selber.
Ich würde noch mal kurz zurück zu dem Sohn. Also ich fand das ja erstmal für mich ungewöhnlich, über Bibelgeschichten so einen Reflexionsraum zu öffnen. Mich hat das dann aber sehr fasziniert, weil es da ja dann auch beschrieben wird, wie das in einem Seminar dann von einem, ja, einem, der früher mal Sohn war und später dann Führungskraft wurde, der dann anhand dieser Geschichte sehr gut auf dieser, ja, etwas distanzierteren Ebene auf die Geschichte zu schauen, sehr gut dieses Thema Aggression und unterdrückte Aggression reflektieren konnte und wie die sich dann aber auch im Führungsalltag gezeigt hat. Also in dem Sinne, wenn ich das jetzt hier nochmal aus dieser Geschichte herausnehme, dann, dass es da natürlich auch um so eine Härte ging, die man erfahren hat und wie man diese Härte dann letztendlich selber weitergibt, aber auch, was für eine Art von Strategie man letztendlich dann gewählt hat im Umgang damit. Ja, und da haben sich dann die Damen dann in dem Fall die Mitarbeiter gespiegelt, dass sie sich verletzt fühlen durch die Ironie. Mhm. Und das fand ich, also das ist ja schon wirklich faszinierend, wie man quasi anhand von dieser Bibelgeschichte dann zu so einer eigenen Reflexionsebene gelangen kann.
Die Geschichten sind immer ein Spiegel für uns, wo wir uns dann wiederfinden können. Und die Geschichten moralisieren eben nicht und machen ein schlechtes Gewissen, sondern sagen, ja, es geschieht einfach so und es geschieht auch bei mir. Bei keinem ist alles perfekt geschehen, sondern wir haben alle Verwicklungen. Und dass es ganz natürlich ist, die aufzulösen.
Ja, es wird ja von Dämonisierungen und von den Verwicklungen gesprochen.
Ja, also das Dämon ist ja für uns ein fremder Begriff, aber wenn man das psychologisch erklären will, sind es die Trübungen. Zum Beispiel der Vater hat bestimmte Bilder vom Sohn oder Tochter, die Mutter hat den Sohn. Und diese Bilder trüben das Selbstbild des Sohnes und der Tochter. Und deswegen bei den gleichgeschlechtlichen Beziehungen geht es vor allem um Trübungen. Die Mutter hat ihre Frauenbild auf die Tochter projiziert, der Vater auf den Sohn. Und wenn der Dämon ausgetrieben werden muss, dann gleichsam die Trübungen werden geklärt, dass ich den Sohn so sehe, wie er ist und die Tochter so, wie sie sind. Bei den Gegengeschlechtlichen ist die Heilung durch den Tod, das ist ja eigenartig, aber die Tochter ist ja Jairus, die stirbt ja und Jesus sagt, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Und der Sohn der Jüngling von Nein, der einzige Sohn seiner Mutter, man kann sich vorstellen, dass da die Mutterbeziehung eben so groß war, der stirbt ja auch erst und wird rausgetragen unter Bahre. Und da könnte man sagen, da muss die Symbiose sterben, weil der Sohn ist immer enger an die Mutter gebunden und die Tochter immer enger an den Vater. Und die Symbiose muss sterben, muss gleich eine neue Identität finden in sich selber und nicht nur von Mutter oder von der Vater her.
Da haben wir heute ja diesen Begriff der Helikopter. Ja. Helikoptereltern für. Ja. Ich habe eine Sache gelesen, die ich denke auch noch spannend ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich dieses an der Lebensspur vorbeizuleben oder in diesem Ursprungsgefühl in gewisser Weise stecken zu bleiben und was das letztendlich auslösen kann. Also man kann natürlich eine Zeit lang ganz gut in diesem Modus des Dagegenhalten oder in diesem Modus kann man da sehr gut leben, aber nicht auf Dauer.
Ja, es gibt eben zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe die Wunde weiter, ich verletze die anderen, das geschieht in Führungsverhalten sehr oft, oder ich verletze mich selber, ich verurteile mich ständig, dass ich nicht richtig bin. oder ich suche mal Situationen, wo die Verletzung weitergeht und ich muss mich aushören. Ligat von Biggin sagt das schöne Wort, die Kunst der Menschwerdung besteht darin, die Wunden in Perlen zu verwandeln. Und das heißt, ich soll also nicht mich benachteiligt fühlen, dass ich verletzt worden bin. Es ist ganz normal, dass ich verletzt worden bin. Aber das bricht mich ja auch auf, dass ich sensibler bin, dass ich Menschen besser verstehen kann. Wenn ich die Wunde auslebe, die Verletzungen weitergebe, dann richtig Unheil an bei den Menschen. Dann mag ich alles durcheinander bringen, schwieriger Chef, schwieriger Chefin. Aber wenn ich mich dieser Wunde stelle, werde ich sensibler und ich bin da nicht mehr oberflächlich, sondern ich verstehe mich, ich verstehe den anderen besser und dann kann ich als Führungskraft viel authentischer sein und viel fruchtbarer. Dann wird die Wunde wirklich zu der Perle verwandelt.
Da kann ich noch mal so einen schönen Satz auch aus dem Buch zitieren. Wenn wir durch unsere Wunden hindurch die Quelle in uns entdecken, werden wir fähig, unserer eigenen Lebensspur zu folgen.
Für mich ist wichtig, wenn ich jemanden begleite, dann erzählen mir die natürlich vor allem von ihren Wunden, von ihren Verletzungen, von traumatischen Geschichten. Aber ich kann nur jemanden begleiten, wenn ich die Hoffnung habe, dass der auch mit seinem Leben eine wertvolle Lebensspur eingraben kann in diese Welt. Und das ist ein anderes Bild für die Wunden in Perlen verwandeln, dass ich trotzdem was Kostbares eingrabe, dass meine Spur ist. Ich muss nicht die Spur von anderen kopieren, sondern meine Spur von Menschlichkeit, von Hoffnung, von Zuversicht, von Milde, von Weite, dass ich eben nicht urteile, sondern dass ich auch eine Verbindung zu den Menschen spüre. Die Wunden können mich auch öffnen, dass ich für den anderen offen bin. Jesus hatte das schöne Gleichnis von der Perle, der kostbaren Perle. Das ist diese kostbare Perle, wo die Perlen wachsen ja in den Wunden da aus. Da. Also gerade durch den Wunden spüre ich meine Perle, spüre ich den Wert meines Lebens, das Wertvolle, dass ich einmalig bin. Da komme ich in Berührung mit meinem wirklichen Bild, nicht mit meiner Maske, mit meinem Bild nach außen, sondern wer bin ich selber?
Und wie gelingt die Heilung und innere Versöhnung durch die Wunde, also hindurch?
Gut, einfach das Anschauen, natürlich auch mal den Schmerz zulassen, nochmal auch erzählen, mit dem anderen erzählen oder auch malen, schreiben, kann auch die Hilfe sein oder diese Gebärde des Umarmen, mich als dieses verletzte Kind zum Armen und dann geht, ich bin nicht nur das verletzte Kind, ich bin auch väterlich, ich bin mütterlich, ich kann das verletzte Kind umarmen. Und das andere zu spüren, ja, das habe ich erlebt, aber was hat das aus mir gemacht? Das zwingt mich ja, sensibler mit mir selber umzugehen, mit den Menschen umzugehen. Ich bin nicht so oberflächlich und behandle die Menschen nicht nur nach dem Aussehen, sondern ich kann mich hineinfühlen in die Menschen. Es ist nicht so, dass die Wunde einfach für alle Mal geheilt ist, sondern die wird immer wieder mal aufbrechen, aber die erinnert mich dran, sensibel zu sein, wachsam zu sein und die Hoffnung, dass es mich immer weniger behindert, sondern mehr öffnet für die Menschen.
Wenn ich mich an unsere Begegnung erinnere, ich hatte Sie damals gefragt, ob Sie diesen Vortrag, den Sie ja für uns, für die Ausbildungsgruppe beim Team Benedikt gehalten haben, ob Sie den auch vor Führungskräften halten. Damals haben Sie Nein gesagt. Ich fand das sehr traurig. Ich war davon überzeugt, dass das jede Führungskraft hören muss und dass das auch Vorträge sein sollten, die in Unternehmen nachgefragt werden. Hat sich da was verändert seit 2022?
Gut, ich halte diesen Vortrag jetzt nicht vor Führungskräften, aber ich spreche natürlich schon auch vom verletzten Kind zum Beispiel und mache da oft auch eine Übung, weil ich dann schon spüre, ja, dieses übersehene Kind erleben viele, sowohl bei sich als Führungskraft, als auch bei den Mitarbeitern, dass ich mein Verhalten ändern kann oder das Verhalten der Mitarbeiter nicht sofort bewerte, sondern wenn die, ich sag, keiner ist aus Lust schwierig, sondern immer aus der inneren Not heraus. Und wenn Mitarbeiter schwierig sind, hilft das eben erstmal zu spüren, warum, was war da in der Kindheit, was waren da an Verletzungen da. Also darüber halte ich schon Vorträge vielleicht, soll ich es ein bisschen ausführlicher machen. Aber das Thema ist auf jeden Fall schon, dass ich sag, die wichtigste Voraussetzung beim Führen ist die Selbsterkenntnis, die ehrliche Selbsterkenntnis. Und dazu gehören die Schattenseiten, also gehören auch die Verletzungen.
Und was würden Sie sagen, welchen Beitrag kann denn ausgerechnet auch diese Auseinandersetzung mit den Vater- und Mutterwunden für eine gesündere Führungskultur leisten?
Und dass ich nicht alle über den gleichen Kampf schere, sondern dass ich wirklich sensibel bin, wenn jemand schwierig ist. Warum ist das schwierig und was kann dem helfen? Was kann dem helfen, dass er seine Stärken entwickelt? Und ich kann natürlich für mich selber sensibler sein, dass ich, wenn mich ein Mitarbeiter zum Beispiel aufregt, dass ich dann frage, ist das wirklich sein oder ist das spiegelt für mich, denke ich da an die eigene empfindliche Stelle, den Neid zum Beispiel oder wie auch immer, oder dass der Mitarbeiter ständig nur um die eigenen Interessen kreist, warum, vielleicht ist er zu kurz gekommen, als Sohn, als Tochter, muss das einfach machen. Also das Verständnis dafür, verstehen heißt dann natürlich nicht Einverständnis, sondern verstehen ist die Bedingung, dass ich dann gut umgehen kann mit ihm und frage, was hilft denn wirklich? Wenn ich einfach nur moralisiere und sage, du musst dich anders verhalten, das bringt überhaupt nichts. Ich habe schon erzählt von einem Mitarbeiter, der war sehr jähzornig und der wäre fast entlassen worden, weil er auf der Arbeit einen Kollegen geschlagen hat. Jetzt, wenn ich sage, du musst dich zusammenreißen, das geht so nicht, das hilft nicht, sondern ich habe ihn gefragt, wann bist du denn das erste Mal jähzornig geworden? Er erzählte, mit 8 Jahren hat er so leidenschaftlich gerne kleine Steine gesammelt, Zahnbürste gereinigt und auf seinem Pult aufgestellt. Und eines Tages kam er von der Schule heim und die Mutter hatte alle Steine in die Mülltonne geworfen. Und da ist er ausgeflippt. Sie hat, warum? Was war da so schlimm? Ja, sie hat das, was mir heilig war, entwertet. Und sie ist auf meinen Gefühlen herumgetrampelt. Das waren Gefühle mit den Steinen und sie ist einfach herumgetrampelt. Gut, wenn ich jetzt weiß, dann kann ich sagen, gut, immer wenn Sie spüren, dass der Jähzorn kommt, dann müssen Sie etwas schützen bei sich selber. Sie wollen das Heilige schützen. Und wenn Sie diesen Zorn, der hochkommt, als Schutz nehmen, dann brauchen Sie nicht explodieren. Dann brauchen Sie nicht den anderen aggressiv behandeln. Und es wäre eben wichtig, diese alten Muster umwandeln. Der Zorn allein ist ja nicht schlecht, ist aus der Kraft, aber er kann zerstörerisch werden. Und vielleicht moralisieren, das Verhalten geht nicht, das ändert den Menschen nicht.
Naja, das hält uns ja auch fest.
Ja. Also je sensibler die Führungskraft ist, desto weiter wird sie auch. Also bei Benedikt ist ja ganz wichtig, dass der ein weites Herz hat, ja, dass er nicht ständig verurteilt und erstmal versucht zu verstehen. Aber er soll, Ego Animo, er soll mit Gleichmut, also er soll innere Ruhe finden. Und die Ruhe finde ich nur, wenn ich mich bei der eigenen Geschichte ausgesöhnt habe, mit meinem Vaterbund, meinen Mutterbunden ausgesöhnt habe, dann kann ich ruhig bleiben und lass mich nicht so, fahr nicht aus der Haut, sondern verstehe die Menschen. Und wenn ich sie verstehe, kann ich sie viel besser führen.
Dann kann ich auch den Raum halten, den sie brauchen, um ihre, also möglicherweise auch durch ihre Wunde besser durchzugehen, sozusagen.
Natürlich, als Führungskraft muss ich nicht der Therapeut oder Therapeutin sein für meine Mitarbeiter. Das wird eine Überforderung. Aber spüren, was sie brauchen. Manchmal kann andere Strukturierung in der Arbeit Hilfe sein. Oder ich gebe einfach einen Rat, schauen Sie einfach mal dahin, prägen Sie es mit irgendjemand oder mit Therapie oder wie auch immer, das passt, damit es Ihnen gut tut.
Ja, in dem Buch kommt ja auch immer jemand zu Hilfe. Jemand von außen. Also sowohl in den Märchen, die da erwähnt sind, als auch eben in diesen biblischen Beziehungsgeschichten. Ja.
Natürlich würde ich einem Mitarbeiter nicht sofort sagen, du musst eine Therapie machen, weil dann fühlt er sich ja auch abgelehnt. Aber so die Frage, was kann dir helfen? Das ist so, das kann ich verstehen. Was kann dir helfen? Und wenn du selber nichts findest, dann sprichst du mit einem Freund, einem guten Freund. Das ist ja auch schon eine Hilfe, dass ich es offenlegen kann, ohne beurteilt zu werden.
Ja, das ist, glaube ich, mit einer der schwierigsten Punkte, ja, weil man gerade diesen Raum in Unternehmen nicht unbedingt vorfindet, ja. Also das ist ja jetzt nicht auch immer ein Raum, in dem man sich wirklich so offen zeigen kann.
Das ist natürlich auch eine Frage der Klugheit. Als Angestellter, wo kann ich mich öffnen? Wo wird es ausgenutzt? Aber für den Chef ist eben wichtig, dass ich eine Atmosphäre schaffe, einen Raum schaffe, wo die Menschen das Gefühl haben, da kann ich erzählen, ohne bewertet zu werden. Wenn ich Angst habe, wenn ich meinem Chef meine Schwächen erzähle, dass der das ausnutzt, dann kann ich das nicht. Also, aber das ist unsere Ausstrahlung. Wenn wir uns in eigenen Wunden stellen, haben wir auch so eine Ausstrahlung. Die kann man nicht einfach machen. Das ist kein Trick, aber wir dürfen vertrauen. Das geht dann von uns aus. Mir erzählen manche, auch Chefinnen, dass die Mitarbeiterinnen ganz viel erzählen. Natürlich ist auch da, geht es immer um das rechte Maß. Zum Beispiel depressive Mitarbeiter können die Chefin auch total in Beschlag nehmen. Und dann erzeugt das bei den anderen Mitarbeitern natürlich, dass sie nicht übersehen werden. Nur wenn ich krank bin, wenn ich Schwierigkeiten mache, werde ich gesehen. Also das richtige Einschätzen ist immer wichtig und die Klugheit, wie gehe ich damit um?
Ja, also das finden wir tatsächlich ja auch wieder in dieser Geschichte mit dem Jungen, die wir eben gehört haben, dass man auch natürlich das aufrecht erhält, weil man daraus Vorteile für sich gewinnen kann. Und dann haben wir wieder diese zwei Seiten der Medaille oder auch dieses Thema der Ausgewogenheit und der Grenzen, die gesetzt werden müssten.
Ja, also der Psychologie spricht ja von Krankheit als Lustgewinn. Oder es gibt ja auch die Geschichte, wo Jesus den Gelähmten heilt und sagt, willst du wirklich gesund werden? Und man denkt, jeder will gesund werden, aber der jammert nur, ich habe ja keinen Menschen, keiner versteht mich, keiner hat Zeit für mich. Und da sagt Jesus nicht, du armer Kerl, ich habe Zeit für dich, sondern sagt sehr konfrontierend, steh auf, nimm dein Bett und geh. Also steh auf, mitten aus deiner Schwäche, hör das Jammern auf und nimm das Bett, deine Hemmungen, deine Ängste, deine Unsicherheiten und deinen Arm und geh mit deinen Unsicherheiten. Du musst nicht perfekt sein, wenn du aufstehen willst. Ja, aber nimm dein Bett mit und trau dich, so wie du bist, kannst du stehen und hör auf zu jammern, dich als Opfer zu fühlen, sondern mit deiner, da ist an die Wunden, das Bild für das Bett, nimm die Wunden an den Arm und geh deinen Weg.
Jetzt haben wir eben schon einen guten Rat, einen guten Weg gehört, den Führungskräfte beschreiten können, also indem sie diesen Raum schaffen für Vertrauen, diesen Raum, in dem sich dann jemand auch wirklich so offenbaren kann. Was wären denn noch weitere, ja, Wege, die Sie unseren Zuhörerinnen, Zuhörern gerne mitgeben würden?
Gut, wenn ich dieses Wort Leben wecken ernst nehme, einfach selber hineinfühlen in den Menschen, was bräuchte der? Der ist ja nicht nur verletzt, der hat ja nicht nur seine Verletzungen, der hat ja auch positive Kräfte. Also kann das eine die Wunden heilen oder kann die positiven Kräfte wecken? Und was braucht der, dass er aufblüht, dass er ins Leben kommt? Das gelingt nicht bei jedem, aber so zumindest überlegen, das wäre sicher auch gut. Ein Abteilungsleiter erzählte mir, er hatte 4 Männer, die die gleiche Arbeit zusammen machen. Und 3 waren gleich gut und der Junge einfach schwach. Und er hat die 3 immer wieder ermahnt, er müsste ihn mitnehmen, der ist ja gutwillig. Aber nach 2 Jahren hat er gemerkt, ich überfordere die 3 Männer. Da hätte er sich den Jungen einfach entlassen können. Aber da er sensibel war, der hatte einen guten Kern. Wie kann ich in ihm Leben wecken? Welche Aufgabe kann ich ihm geben, dass er aufblüht? Also muss jetzt nicht alle seine Wunden heilen, aber dass er zum Blühen kommt. Und dann werden auch seine Schwächen dadurch ein Stück relativiert. Oder er hat einen Posten gefunden im Großraumbüro, wo er Springer war und wo alles, wo er aufgeblüht ist, wo er alles gemacht hat zur Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das gelingt nicht immer, aber das ist auch wichtig. Der hat die und die Geschichte. Gut, beim jungen Mann hat er jetzt nicht die ganze Geschichte nachgeschaut. Warum ist er schwach? Vielleicht hat er es nicht zugetraut. Aber in jedem ist ja auch die Lust zu leben und was zu gestalten und die zu wecken. Das ist auch eine wichtige Hilfe für die Führungskraft.
Können wir gleich noch das andere schöne Buch empfehlen. Das werde ich auf jeden Fall für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch verlinken. Also auch natürlich können Sie sich natürlich auch die Publikationsliste anschauen, aber ich werde auf jeden Fall die beiden Bücher, wo die Inhalte auch nochmal schön nachzulesen sind, die werde ich auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Und ich habe tatsächlich ja noch eine Frage, die mich jetzt selber auch noch mal so beschäftigt hat, nachdem ich das Buch erneut gelesen habe. Was ist denn aus Ihrer Sicht ein gelingendes Leben?
Gelingendes Leben ist, wenn ich im Einklang bin mit mir selber, wenn ich mich annehme, so wie ich bin und nicht eben von falschen Illusionen ausgehe. Ein wichtiges Bild ist, dass das Leben zum Fließen kommt, dass ich mich einlassen kann auf Menschen. Und wenn ich ganz ich selber bin, dann kann ich mich eben einlassen auf Menschen ohne Druck. Viele haben vor jeder Begegnung einen Druck, muss eine gute Figur machen, einen guten Eindruck machen, muss mich beweisen. Und wenn ich einfach ich selber bin, in der Mitte bin, dann lasse ich mich ein. Und dann gelingen Begegnungen. Oder bei der Arbeit ist genauso. Viele verbrauchen ganz viel Energie bei der Arbeit, um ständig zu sehen, sehen die auch, wie viel ich arbeite oder dass ich gut gemacht habe. Und dann ist man unter Druck, man muss sich beweisen bei der Arbeit. Wenn ich aber in der eigenen Mitte bin, ausgesöhnt mit mir, dann kann ich mich auf die Arbeit einlassen, hingeben und dann fließt sie einfach. Und das ist so für mich das gelingende Leben. Es kommt in Fluss, es blüht auf. Und das Bedingung ist, ganz ich selber sein. Frei zu werden, sich verabschieden von Illusionen, die ich habe. Sich selber annehmen, das klingt so leicht, aber viele können sich nicht annehmen, weil die Bilder, die sie von sich haben, nicht übereinstimmen mit der Realität. Und gelingendes Leben heißt eben wirklich mich annehmen meiner Realität und mich befreien von zu großen Bildern oder auch zu kleinen Bildern, dass sie mir gar nichts zutrauen.
Ja, Das ist ein wunderschönes Abschlusswort. Und darin steckt ja letztendlich dann auch, sich von dieser Illusion zu befreien, die möglicherweise eben auch durch die noch nicht entdeckten, unbewussten Wunden entstehen.
Ja. Ja, und wichtig ist, als Führungskraft auch barmherzig mit sich selber zu sein und nicht sich ständig zu überfordern, sondern jeder von uns sozusagen Stärken und Schwächen, und wenn wir ausgesöhnt sind, müssen wir uns nicht beweisen, sondern wir dürfen vertrauen, wir dürfen so sein, wie wir sind, aber wir können Menschen immer wieder aufrichten. Deswegen ist für mich das wichtigste Bild von Türen, den meine Mitarbeiter am Abend aufrichten nach Hause.
Mit dieser Frage können wir doch auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entlassen und sie einfach mal quasi darauf aufmerksam machen, dass sie sich diese Frage vielleicht stellen. Gehen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrechter nach Hause?
Ja, das ist ein gutes Bild. Und auch die Führungskraft schon auch aufrecht nach Hause gehen. Und
natürlich.
Auch jetzt durch unseren Podcast-Gespräch sollen sie kein schlechtes Gewissen haben, sondern sagen, ja, das darf alles sein, aber ich kann damit leben.
Ja, und ich schaue nicht weg. Ich meine, damit wäre schon der erste Schritt gemacht. Ich danke Ihnen ganz herzlich, lieber Pater Anselm, für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit heute genommen haben und Ihrem vollen Terminkalender nachzuurteilen, dürfte es ja gleich wahrscheinlich bei Ihnen schon wieder weitergehen.
Ja, vielen Dank auch für das Gespräch.
Dann verabschiede ich mich auch von allen Zuhörerinnen und Zuhörern und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war eine neue Folge von Trauma at Work, der Podcast mit Ivana Scharf für werteorientierte Leaderinnen und Leader. Für mehr Einblicke in traumakompetentes Leadership, abonniere den Podcast und aktiviere die Glocke. Erledigt? Dann bis zum nächsten Mal.